Wir wollen uns herzlich grüßen zu diesem Abend. Ich freue mich, dass eigentlich die Zuhörerzahl immer größer wird. Wenn ich so hier ins Zelt umherschaue, sehe ich immer mehr Gesichter, auch neue Gesichter. Darf ich mal fragen, wer ist zum ersten Mal heute Abend hier? Oh, das sind sehr viele. Das ist ja sehr erfreulich. Herzlich willkommen zu diesem Abend. Und vielleicht können wir noch weiter einladen, dass noch mehr ins Zelt kommen und dass wir über die ganz wichtigen Fragen vom Evangelium her nachdenken können. Das Thema des heutigen Abends heißt ja, wozu gibt es Sterne? Ich möchte mal fragen, hat jemand schon mal in einem Drei-Sterne-Hotel übernachtet? Mal Hand hoch, bitte. Ja, einige. Und wer hat schon mal in einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet? Das ist schon ein bisschen teurer, ne? Und wer hat schon mal in einem 1000-Sterne-Hotel übernachtet? Ja, das sind die meisten. Also ich sehe, hier in Württemberg sind die Leute sehr reich. Sie können sich ein 1000-Sterne-Hotel leisten. Nun, ich glaube nicht, dass es die Sterne deswegen gibt, damit wir unsere Hotels nach Kategorien einteilen können. Das 1000-Sterne-Hotel haben wir schon richtig eingeschätzt. Das ist das Übernachten unter freiem Himmel. Da haben wir viele Sterne. Vielleicht 1000 Sterne, vielleicht auch mehr. Wir wollen darüber gleich noch einmal nachdenken. Zunächst einmal hören wir zu diesem Thema einen Text aus Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande, und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht, und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Wenn wir uns diesen Text im hebräischen Grundtext anschauen, dann steht hier für dieses Wort Himmel das Wort im Hebräisch Shamayim. Was ist Shamayim? Shamayim ist ein Wort, das drei Bedeutungen hat in der Bibel, vom Hebräischen her. Shamayim kann einmal sein der Lufthimmel, also der Bereich, in dem sich die Vögel bewegen. Shamayim kann aber auch sein der Sternenhimmel, also der Bereich des Universums, wo wir unsere Sterne vorfinden. Und Shamayim ist weiterhin der Himmel Gottes, die Wohnstadt Gottes. Und letztlich unser Ziel. Unser Ziel ist nicht irgendwo Platz zu nehmen in einem Ort des Universums, sondern unser Ziel ist der Himmel Gottes, der auch Shamayim heißt. In diesem Text, im Psalm 19, den wir hier gehört haben, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, da geht es bei dem Wort Shamayim um den Sternenhimmel. Also den Bereich des Universums, wo wir eine große Zahl von Sternen vorfinden. Und damit sind wir bei der ersten Frage dieses Abends. Wir wollen einmal nachdenken, wie viele Sterne gibt es eigentlich in unserem Universum? Als Gott mit Abraham im Gespräch ist und er ihm deutlich macht, die Zahl seiner Nachkommenschaft, da sagt Gott zu Abraham, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Also soll deine Nachkommenschaft sein. Eine große Verheißung, die einem Mann hier gegeben wird. Wenn wir so hinausschauen an den Sternenhimmel, dann sehen wir eine große Zahl von Sternen. Wir können etwa 3000 Sterne sehen über unserem Horizont. Wir können Sterne bis zur Größenklasse 6, die Sterne sind nach Leuchtgrößen eingeteilt, in der Astronomie und bis zur Größenklasse Nummer 6 können wir die Sterne mit bloßem Auge sehen. Also 3000 Sterne sind für uns sichtbar mit bloßem Auge. Nehmen wir noch die südliche Hemisphäre hinzu, so kommen wir auf weitere 3000. Das heißt, die Zahl der Sterne, die wir angeben können, ist ganz grob gerechnet 6000. Mehr Sterne gibt es nicht. Gibt es nicht, wenn wir mit bloßem Auge gen Himmel schauen. Der Erste, der mehr Sterne gesehen hat, war Galileo Galilei. Er richtete ein selbstgebautes Fernrohr gen Himmel und er stellte fest, es gibt viel mehr Sterne, als man mit bloßem Auge überhaupt erkennen kann. Und er freute sich darüber und er jubelte und schrieb in seinem wissenschaftlichen Werk Sidereus Nuncius etwas von dem, was er gesehen hatte und drückt seine Begeisterung mit folgenden Worten aus. Es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die alten Bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Halten wir fest, 3000 konnte er vorher sehen mit dem Fernrohr, zehnmal so viel, also 30.000 Sterne. Das ist etwas Gewaltiges gewesen und das stellt er hier auch fest. Im Jahre 1862 beendeten die beiden Astronomen Orgelander und Schönfeld die sogenannte Bonner Durchmusterung, wo sie mit einem Teleskop den Himmel abgesucht haben und die Sterne durchgezählt haben und nummeriert haben. Und sie kamen auf die Zahl 324.198 Sterne. Also grob gerechnet noch einmal zehnmal so viel, wie Galilei an Sternen sehen konnte. Also wir sehen die Steigerungsstufe von 3.000 auf 30.000 und jetzt hier auf rund 300.000 Sterne. Ist das nun alles? Ist das nun die Zahl der Sterne, von der wir ausgehen können? Man hat unsere Milchstraße mit modernen Teleskopen näher untersucht. Dieses weiße Band, das sich am Himmel längs zieht, man hat festgestellt, diese Milchstraße besteht aus sehr vielen Einzelsternen. Und zwar 100 Milliarden Einzelsterne sind alleine in dieser einzigen Galaxie auszumachen. Das ist eine sehr große Zahl, die wir uns kaum noch vorstellen können. Und wenn wir einmal bedenken, wie viele Sterne das sind, dann wollen wir einmal einen Vergleich ziehen. Stellen wir uns mal vor, jemand würde sein Leben lang nur Sterne zählen. Und nehmen wir einmal an, er könnte in einer Sekunde 3 Sterne zählen. Und er würde 100 Jahre alt werden und würde nie schlafen, sondern von der Geburt bis zum Grabe nur Sterne zählen, 100 Jahre lang, dann würde er gerade 10% der Sterne unserer Milchstraße zählen können. So groß ist die Zahl der Sterne in unserer Milchstraße. Jetzt stellt sich die Frage, ist das nun alles? Haben wir damit die Zahl der Sterne ermittelt? Gibt es vielleicht noch andere solcher Milchstraßensysteme? Und siehe da, es gibt noch weitere 3 Milchstraßen, die wir mit unserem bloßen Auge erkennen können. 2 Milchstraßensysteme auf der südlichen Halbkugel, von der südlichen Halbkugel aus sichtbar. Das ist die große und die kleine Magellanische Wolke. Und hier in unseren Breiten erkennbar der Andromedanebel. Auch dieser Andromedanebel ist eine Galaxie, wie man mit moderner Teleskopie herausgefunden hat. Es ist ein Milchstraßensystem, das 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Eine unvorstellbare Entfernung. Ich möchte an dieser Stelle gleich etwas warnen, dass wir nicht diese Entfernungen, diese Lichtjahre, in Verbindung bringen mit einem Zeitmaß. Ein Lichtjahr ist ein Entfernungsmaß und kein Zeitmaß. Ist das Entfernungsmaß, dass das Licht in einem Jahr zurücklegt. In einer Sekunde legt das Licht etwa 300.000 Kilometer zurück. Und in einem Jahr kann man sich ausrechnen, das sind 9,46 Billionen Kilometer, die das Licht zurücklegt. Und damit haben wir ein Entfernungsmaß. Und weil die astronomischen Entfernungen sehr groß sind, misst man die Entfernungen in der Astronomie mit Hilfe dieser Lichtjahre. Also der Andromedanebel 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt. Es ist gleichzeitig der weiteste Blick, den wir von der Erde aus in unser Universum tun können. Einen weiteren Blick schaffen wir mit unbewaffnetem Auge nicht. Es ist der weiteste Blick, den wir haben können. Es stellt sich die Frage, gibt es nun noch weitere solche Milchstraßensysteme als diese vier genannten? Und die moderne Astronomie hat auch das erkundet und festgestellt, es gibt sehr, sehr viele solcher Milchstraßensysteme in unserem Universum. Die Gesamtzahl der Galaxien im zurzeit überblickbaren Raum beläuft sich auf einige Billionen solcher Galaxien, solcher Milchstraßensysteme, die im Einzelnen so ganz grob wiederum 100 Millionen Einzelsterne enthalten. Jetzt bekommen wir eine Vorstellung von der Zahl der Sterne. Man hat das abgeschätzt, wie groß die Zahl der Sterne denn nun wohl wirklich ist. Und man kommt auf eine Zahl, die heißt 10 hoch 25. Das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. In der Astronomie gilt eine Grundregel: alles, was man in der Astronomie schätzt, ist immer unterschätzt. Die Wirklichkeit erweist sich bei näherer Forschung nachher als noch größer, als noch vielfältiger, und in diesem Sinne ergibt das immer wieder die Forschung. Und genau das sagt uns auch die Bibel schon im Buche Sirach, wo dort steht: wir sehen seiner Werke das Wenigste, denn viel Größere sind uns noch verborgen. Denn alles, was da ist, das hat der Herr gemacht, und das gibt er den Gottesfürchtigen zu wissen. Das dürfen wir wissen. Und jetzt wollen wir uns einmal überlegen, ob wir uns diese Zahl 10 hoch 25 noch irgendwie anschaulich vorstellen können. Jetzt wollen wir keinen Menschen mehr zählen lassen, sondern wir leben ja im Zeitalter der Computer, und so geben wir diese Aufgabe einem Computer. Und zwar nehmen wir dazu den schnellsten Computer, den es heute gibt. Der schnellste Rechner unserer Tage führt heute 10 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde durch. Ich wiederhole die Zahl: 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Also das ist eine ganz schöne Geschwindigkeit. Mit der können wir schon einiges anstellen. Und jetzt lassen wir diesen Rechner einfach einmal zählen. Von 1, 2, 3 und so weiter. In einer Sekunde wäre er schon bei 10 Milliarden. Und so geht das weiter. Wie lange würde dieser Computer wohl brauchen, wenn er die Zahl der Sterne einmal durchzählt? Wer will mal schätzen? Mal den rechten Block hier von mir aus gesehen. Wer nennt mal eine Zahl, eine Zeitangabe, wie lange dieser Rechner wohl zählt, um bis zu 10.25 Uhr zu kommen? Einfach mal durch Zuruf, einfach mal eine Zeit. 2 Wochen, ja, ist ein gutes Angebot. Vielleicht nochmal ein Angebot von dieser Seite. 100 Milliarden, Wochen oder Jahre oder was? Wie? Oh, hier ist einer sehr mutig. Jetzt müssen wir noch einen Mittelwert nehmen. Hat hier noch jemand ein Angebot? Ja, hat einer. Vielen Dank. Ja, wir kommen der Realität sehr nahe. Es wird richtig eingeschätzt. Dieser Rechner, dieser schnellste Rechner, müsste 3 Millionen Jahre ununterbrochen zählen, bis er an diese Zahl herankommt. Jetzt haben wir eine Vorstellung davon, von dieser immens großen Zahl der Sterne. Und jetzt schauen wir einmal in die Bibel hinein, ob die Bibel uns nicht auch etwas sagt von der Zahl der Sterne. Und da staunen wir, und ich staune immer wieder neu darüber, wie präzise und wie genau die Bibel uns Dinge nennt, die kein Mensch zum Zeitpunkt, als das geschrieben worden ist, erahnen konnte. In Jeremia 33, Vers 22 lesen wir: wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. So groß ist die Zahl der Sterne. Keiner kann sie zählen. Aber einer ist da, der hat sie gezählt. Und das steht im Psalm 147, Vers 4. Er, nämlich Gott, zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Jeder Stern hat bei Gott einen Namen. Und Gott kennt die genaue Zahl der Sterne. Und die Begründung dafür, warum er das tut, steht im nächsten Vers. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und ist unbegreiflich, wie er regiert. Und in Jesaja 40, Vers 26 wird dieser Gedanke noch einmal wiederholt, wo es heißt, hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr her bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es ihm nicht an einem fehlen kann. Er übersieht nicht einen einzigen Stern. Kein Stern ist ihm zu gering, dass er ihn übersieht und dass er ihn nicht erfasse. Und Gott braucht dazu weder Computer, noch Fernrohre, noch Zeit oder was auch immer. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn wir dagegen einmal den Menschen sehen, denn das wird uns vor Augen geführt im Psalm 8, 4 bis 5, wenn ich sehe die Himmel deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Auf dieser Erde leben zurzeit nur, muss ich sagen, im Vergleich zu den Sternen, nur 5 Milliarden Menschen. Wie viel mehr kennt er uns genau? Er zählt uns nicht nur und kennt unseren Namen, er kennt uns persönlich, ganz genau. Wir sind vor Gott ein aufgeschlagenes Buch. Da ist alles enthalten. Alle unsere Freuden, unser ganzer Lebensweg, aber auch unsere Schuld. Unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Und da kommen wir noch drauf, dass wir frei werden von dieser Schuld und dass wir eingetragen werden können ins Buch des Lebens. Das ist das Anliegen Gottes, dass wir dort hineinkommen. Und wir sehen, diese große Zahl der Sterne, die hat Gott bereitet für uns. Es ist nicht so, wie es ein Evolutionist unserer Tage, der Österreicher Vuketic, der das folgendermaßen schreibt: Das Weltall ist taub für unsere Freudentänze wie auch für unsere Klagelieder, und niemand dürfte es da draußen in den unendlichen Weiten des Kosmos bedauern, wenn eine Spezies ihr Projekt einer Selbstausrottung beendet. Es tut mir leid, diesen Ausblick aus der Untersuchung der Evolution unseres Denkens eröffnen zu müssen. Aus der Evolution kann man nur diese Sicht ableiten für den Menschen. Wir sind nichts daran gemessen. Und das hat auch schon Kant gesagt. Er sagte, das Weltall in der unermesslichen Größe vernichtet unsere Wichtigkeit. Und Nietzsche, der große Gegner des Christentums, sagte, wir seien einfach nur kosmische Eckensteher. Und Jacques Monod, der sich auch zu diesem Thema geäußert hat, er meinte, wir seien Zigeuner am Rande des Universums. Das ist eigentlich schon auch astronomisch völlig falsch. In unserem Universum gibt es keinen geometrischen Mittelpunkt. Wenn es keinen Mittelpunkt gibt, gibt es auch keinen Rand. Also können wir gar nicht uns am Rande des Universums befinden. Das ist gar nicht möglich. Ist von daher schon falsch. Und wir sehen alle diese Aussagen, die hier gemacht werden, in einem evolutionistischen Gedankengang, dass sie grundsätzlich falsch sind. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Sie fragt hier, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Darauf weist uns der Psalmist hin. Und damit zeigt er uns, dass Gott uns als sehr, sehr wichtig ansieht. Gott hat ein großes Interesse an uns, an unserem persönlichen Leben. Gott interessiert sich für uns. Und er setzt alles daran, damit wir zur richtigen Erkenntnis kommen. Und er setzt alles daran, damit uns deutlich wird, wie groß dieser Gott ist. Er hat es so verordnet, dass die Sterne so geschaffen worden sind, dass sie nur für uns da sind, um seine Größe zu ermessen. In unseren Tagen wird ja viel gefragt, gibt es noch irgendwo in unserem Universum Leben? Eine Frage, die immer wieder auftaucht, die durch alle Zeitschriften geistert, kann man sagen. Immer wieder werden neue Spekulationen gemacht. Und immer wieder werden Projekte, wissenschaftliche Projekte gefördert, die Kontakt haben sollen mit anderen zivilisierten Welten in unserem Universum. Es ist noch nie ein Kontakt zustande gekommen. Und alle diese Forschungsgelder, die dafür investiert werden, kann man sich alle schenken. Wenn man einmal die Bibel genau liest, dann weiß man, dass wir die einzigen sind, die hier in diesem Universum als Leben existieren. Es war der Wille Gottes, dass es so durchgeführt worden ist in seiner Schöpfung. Wir haben uns einen Eindruck verschafft von der Anzahl der Sterne. Wir haben uns auch einen Eindruck verschafft von der Weite in unserem Universum. Ich möchte noch einmal uns einen Größenvergleich geben, damit wir mal so einen Eindruck haben von den Abmessungen, mit denen wir es dort zu tun haben. Wenn wir uns den Andromeda-Nebel, den man mit bloßem Auge sehen kann, bei sternklarer Nacht, wenn man den fotografiert mit einem Teleskop auf einem DIN A4-Blatt, so ein ganz normales Blatt Papier, und wenn wir so ein Blatt Papier, wo wir die Abbildung des Andromeda-Nebels haben, und nehmen eine Stecknadel und würden mit der Stecknadel durch dieses Papier hindurch pieken, dann würden wir ein kleines Loch hineinmachen. Und wenn wir einmal die Frage stellen, wie groß ist eigentlich diese Entfernung in der Wirklichkeit, was entstanden ist durch diesen kleinen Piekser von der Stecknadel, und wir wollen einmal uns überlegen, wir fahren von dem einen Rand zum anderen in diesem kleinen Loch mit einem Düsenjet, der 1000 Stundenkilometer zurücklegt, dann würden wir 1,6 Milliarden Jahre unterwegs sein, um dieses kleine Stückchen zu durchfahren. Damit bekommen wir einen Eindruck von der Größe, die hinter diesem Universum steht. Ich wollte noch einmal eine andere Frage stellen. Wodurch unterscheiden sich die Sterne? Sind sie vielleicht alle gleich oder ähnlich? Die moderne Astronomie hat herausgefunden, dass kein Stern dem anderen gleicht. Das gilt auch für die Schneeflocke. Es gibt keine Schneeflocke, die auf dieser Erde, und wenn es vor 1000 Jahren war, noch einmal so gefallen ist, die so ausgesehen hat wie eine, die wir vielleicht im kommenden Winter sehen werden. Jede Schneeflocke ist von der anderen grundverschieden. Sie haben zwar alle dieses hexagonale Muster, aber sie unterscheiden sich alle. Das kann man mathematisch nachrechnen und nachprüfen, dass das wirklich so ist. Gott liebt die Vielfalt in seiner Schöpfung und darum hat er es so angelegt, dass nichts dem anderen gleicht. Auch wir Menschen sind alle so verschieden, dass keiner dem anderen gleich ist. Und darum interessiert sich Gott auch für jeden. Und so ist es auch bei den Sternen. Kein Stern ist dem anderen gleich. Sie unterscheiden sich durch Masse, durch Leuchtkraft, durch Entfernung, durch Radius, durch Temperatur, durch Spektralklasse, durch Magnetfeld, durch chemische Zusammensetzung und viele, viele Parameter, die die Astronomie misst und zusammenträgt, aber sie sind alle grundverschieden. Schauen wir uns mal so einige Sterne an, damit wir etwas spüren von der Unterschiedlichkeit. Der erdnächste Stern außer der Sonne, die Sonne ist ja auch ein Stern, ist der Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre von uns entfernt. Das weiteste, bekannteste Objekt ist zurzeit der Quasar PKS 2000-330 und der ist 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Man kann davon ausgehen, dass man in der nächsten Zeit weitere Sterne ausfindig macht, die dann wiederum noch weiter entfernt sind und nirgendwo haben wir den Eindruck, hört das Ganze auf. Der Stern mit der größten scheinbaren Helligkeit, man unterscheidet scheinbare Helligkeit und absolute Helligkeit. Die scheinbare ist die, die wir von hier aus wahrnehmen. Es kann aber sein, dass ein Stern, der sehr, sehr weit weg ist und als kleiner Lichtpunkt nur erscheint, dass der dort aber sehr groß ist und eine große Helligkeit hat. Und das wäre die absolute Helligkeit. Aber der mit der größten scheinbaren Helligkeit ist der Sirius. Seine absolute Helligkeit ist 26 Mal größer als die der Sonne. Der hellste bekannte Stern, den wir zurzeit kennen, ist Eta Carinae. Eta Carinae ist 4 Millionen Mal heller als unsere Sonne. Er erscheint nur als ein so kleiner Lichtpunkt, weil er so weit entfernt ist von uns. Der größte bekannte Stern ist Alpha Herkules. Alpha Hercules ist so groß, dass wir mal wieder ein Beispiel anführen müssen, um einen Vergleich zu machen. Er ist 250 Milliarden Kilometer im Durchmesser. Wenn wir uns unser Planetensystem vorstellen, mit der Sonne und den Planeten darum, bis einschließlich zum Pluto und diese Bahnen dazu, dann könnten wir unser gesamtes Planetensystem mit den Bahnen, einschließlich der Bahnen, 21 Mal nebeneinander anordnen, und das alles hätte Platz in einem einzigen Stern. So große Sterne hat Gott geschaffen, so unterschiedliche Sterne, sodass wir insgesamt nur staunen können. Und genau das sagt uns auch die Bibel in 1. Korinther 15, Vers 41. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Sie sind alle unterschiedlich. Es ist der Wille Gottes, eine Vielfalt im Universum zu installieren. Und je mehr wir forschen, umso mehr kommen wir ins Staunen über die Größe Gottes. Wir kommen jetzt zu der nächsten wichtigen Frage. Wozu gibt es denn nun die Sterne? Wozu? Und das lesen wir im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, 14 bis 19. Da heißt es: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tag und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Hier sehen wir diese 10 hoch 25 Sterne oder noch viel mehr. Sie wurden an einem einzigen Schöpfungstag erschaffen. Da hat Gott nicht irgendwo so ein Klumpen Material hergeholt und dann jetzt da irgendwas geformt, sondern Gott hat gesprochen, es werde und es ward. Was für ein großer Gott ist das, der mit einem solchen Allmachtswort ein solches Universum aufspannt und ein solches Universum von dieser Größe und mit dieser unvorstellbaren Zahl von Sternen dort installiert. Wir haben gelesen im Schöpfungsbericht, wozu die Gestirne sind. Sie sind in erster Linie da, um auf die Erde zu scheinen. Ja, genauer gesagt, nicht für die Erde sind die Sterne geschaffen, sondern sie sind geschaffen für den Menschen. Denn beachten wir die, der Schöpfungsbericht sagt uns sehr deutlich, dass die Erde zuerst geschaffen worden ist. Am ersten Tag war schon die Erde da. Da war noch kein Stern da, auch keine Sonne. Da hat Gott ein anderes Licht geschaffen. Und am vierten Tag kamen erst die Sterne. Durch diese Wahl der Schöpfungsordnung wird schon deutlich zum Ausdruck gebracht, der wichtigste Punkt auf dieser in diesem Universum ist die Erde. Nicht geometrisch, von der Geometrie oder von der Astronomie her gesehen, sondern aus der Sicht Gottes ist diese Erde für ihn das wichtigste Gestirn. Wir bekommen hier von der Sonne das Licht, damit hier das Leben möglich ist. Ohne die Sonne könnten wir hier nicht leben. Und alles, was wir an Nahrung zu uns nehmen, geht immer über die Photosynthese hinweg. Und diese Photosynthese ist ein Prozess, den Gott hier auf dieser Erde installiert hat, damit wir leben können, damit wir Nahrungsmittel haben. Und die Energieerzeugung geschieht auf der Sonne nach einem Prozess, den Gott dort so konstruiert hat, dass es die bestmögliche Energieerzeugung ist, mit dem höchsten Wirkungsgrad. Auf der Sonne findet nämlich ein Prozess statt, bei dem Materie umgewandelt wird in Energie. Und zwar nach der Einsteinschen Gleichung E gleich mc². Es ist nicht so, dass Einstein das erfunden hat, sondern Einstein hat es nachgedacht, diese Gedanken Gottes, dass sich das nach diesem Gesetz abspielt. Auf der Sonne werden in einer Sekunde 4,3 Millionen Tonnen an Materie umgewandelt in Energie. Aber wir brauchen keine Sorge zu haben, auch wenn das eine so große Masse ist, dass das irgendwann abnimmt zu unserer Zeit. Es ist so groß, der Materievorrat, dass wir da keine Sorge haben müssen. Die Sonne verschleudert in großer Menge diese Energie. Es trifft so viel Energie in 30 Minuten auf unsere Sonne, dass damit der Gesamtvorrat an Energie, den wir in einem Jahr auf der Welt verbrauchen, zur Erde gelangt. So verschwenderisch, in so großer Menge kommt die Energie zu uns. Und wir haben weiterhin gesehen, was wir hier erkannt haben aus dem Schöpfungsbericht, dass die Gestirne auch zur Zeitmessung dienen. Mit Hilfe der Gestirne sind Tag und Nacht definiert und damit war es gleich möglich, vom ersten Schöpfungstag an zunächst durch das andere Licht zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden und damit war eine Zeitmessmethode möglich. Ich freue mich immer wieder, auch als Wissenschaftler, wenn die Bibel an dieser Stelle auch so genau ist, dass sie schon im Schöpfungsbericht selbst die Zeitmessmethode nennt und auch die Einheit der Zeit. Das ist physikalisch sehr exakt. Und da die Bibel ist an dieser Stelle auch sehr genau. Wir kommen zu dem weiteren wichtigen Gedanken. Die Gestirne haben eine Botschaft. Der Untertitel dieses Themas hieß ja eine Botschaft aus dem Weltall. Und mit diesem Gedanken wollen wir uns jetzt beschäftigen. Zwei Fragen wollen wir dabei stellen. Wie verkündigen sie es? Wie verkündigen die Gestirne? Und was verkündigen die Sterne? Zunächst einmal die Wie-Frage. Gott hätte ja in unserem Universum riesige Lautsprecher anbringen können und uns ständig mit 100 oder mit 1000 Phonen berieseln können mit irgendeiner Botschaft, sodass wir uns die Ohren zuhalten müssten oder wie auch immer und dass alle das hören müssen, was uns Gott sagen will. Und hier lernen wir etwas Wichtiges. Gott kann es sich leisten, in ganz großer Freiheit mit seiner Botschaft umzugehen. Er kann es sich leisten, seine Botschaft zu verkündigen mit null Phon, geräuschlos, ohne Krach, ohne Noise, wie es in Englisch heißt. Das kann Gott tun. Als ich vor einigen Jahren einmal in USA war und dort eine Zwischenlandung hatte in Salt Lake City, dieser Mormonenstadt, ich kannte das noch gar nicht, und da war gerade ein Mormonenkongress, und da hatte man in der Stadt immer alle 10 Meter einen Lautsprecher angeordnet, aufgebaut, und überall, wo man auch nur hinging, wurde man berieselt mit dieser Botschaft dieser Sekte, weil man unbedingt das loswerden wollte, was man nun dort zum Inhalt der Verkündigung gemacht hat. Man konnte sich dieser Berieselung überhaupt nicht entziehen. Schauen wir, so tut es Gott nicht. Gott gibt uns eine ganz große Freiheit. Aber wer es verstehen will, der hat die Chance, der hat die Möglichkeit, das zu hören. Im Psalm 19 haben wir vorhin gehört, es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Das heißt, es gibt keinen Sprachraum auf dieser Erde, wo man die Sprache der Sterne nicht verstehen kann, nicht interpretieren könne. Die Bibel nennt das selbst hier eine Stimme, eine lautlose Stimme, die für jeden wahrnehmbar ist. Unabhängig davon, ob er nun lesen und schreiben kann, ob er Analphabet ist oder Nobelpreisträger, überall ist diese Botschaft wahrnehmbar. Und weiterhin ist wichtig, diese Botschaft ist unabhängig vom Standort der Erde zu lesen. Wo der Mensch sich auch befindet, ob am Nordpol oder am Südpol, am Äquator oder in Schorndorf oder in Amerika oder wo auch immer. Überall können wir den Sternenhimmel sehen mit seiner Botschaft. Diese Botschaft ist für jeden lesbar und auch für jeden verständlich. Unabhängig vom Alter, vom Bildungsgrad, von der Rasse, jeder kann das wahrnehmen. Und darum heißt es hier auch im Psalm 19, Vers 5, ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Bis zu jedem Punkt der Erde ist das möglich. Und Gott sendet hier mit einem Code, den niemand löschen kann. Wir können an unseren EDV-Anlagen alle Programme löschen, Alle Informationen, die da drin steht, können wir löschen. Und wenn uns irgendetwas nicht passt, vielleicht ein Brief, vielleicht eine Rechnung, dann können wir sie zerreißen oder sonst etwas oder die Annahme verweigern mit einem Brief. Hier sehen wir, hier hat Gott eine Information installiert im Universum, die nicht löschbar ist. Es gibt heute Länder auf unserer Erde, in denen man keine Bibel einführen darf, weil man dieses Wort fürchtet. Man weiß, es ist das Wort Gottes, und wenn Menschen danach leben, dann wird offenbar, dass das System, unter dem diese Menschen leben, falsch ist. Und darum fürchtet man dieses Buch und man darf es nicht einführen. Aber Gott hat es so gewollt und so angeordnet, dass auch in solchen Ländern die Botschaft der Sterne zu lesen ist, auch wenn dort keine Bibel da ist. Von dieser Botschaft spricht der Römerbrief im 1. Kapitel. In den Versen 19 bis 21 heißt es: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Was sagt uns dieses Wort? Wir können aus den Werken der Schöpfung, insbesondere aus den Werken der Sterne, der Gestirne, entnehmen, dass ein Gott ist. Und das wissen wir auch alle. Heute Abend in diesem Zelt ist niemand da, der aufgrund der Schöpfung nicht weiß, dass ein Schöpfer da ist. Denn niemand kann die Herkunft dieser Gestirne erklären. Das hat Gott so gemacht, so gewaltig, so unvorstellbar groß und so vielfältig, dass wir niemals eine eigene Erklärung dafür finden. Alle Urknalltheorien sind einfach blasse Fehldeutungen einer Wirklichkeit, die wir nicht erfassen können. Wir erkennen, es ist ein Schöpfer am Werk gewesen, der das alles gebaut hat. Wir erkennen, es ist ein Gott da, der es gemacht hat. Als Paulus nach Athen kam, da fand er dort einen Altar, da hatte man draufgeschrieben, dem unbekannten Gott. Man wusste also bei aller Götterverehrung, den diese Leute getrieben haben in ihrem Götzenkult, da haben sie doch erkannt, es muss doch einer da sein, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diesen Gott kannten sie nicht. Und darum dachten sie, wir wollen vorsichtig sein. Wir werden einen Altar bauen, dem wir dem unbekannten Gott widmen. Und jetzt kommt Paulus hin und sagt, ihr lieben Leute, diesen Gott, den ihr nicht kennt, aber von dem ihr wisst, dass er da sein muss, den verkündige ich euch. Und jetzt ist aller Götzenkult und alles zu Ende. Jetzt habt ihr keine Entschuldigung mehr. Jetzt gilt es darum, diesem Herrn zu folgen, diesem Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat sich bezeugt in seinem Sohn, in Jesus Christus. Und dann verkündigt er ihnen von dort das Evangelium. Und es sind Menschen da gewesen, die diese Botschaft für sich angenommen haben, nachdem sie dieses grundsätzliche Wissen von dem lebendigen Gott gehabt haben, der das alles gemacht hat. Im Psalm 19, Vers 2 heißt es ja, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Das ist eine Verkündigung, das ist eine Botschaft, die die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringt. Dazu sind die Gestirne gemacht. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es auch falsche Informationen gibt. Dass einer da ist, der diese Information fehldeuten möchte, der daran interessiert ist, dass die Wahrheit verfälscht wird. Und das ist der Teufel. Er ist der Vater der Lüge. Er ist daran interessiert, dass jede gute Botschaft von Gott verfälscht wird. Und so hat er hier an dieser Stelle auch die Botschaft der Gestirne verfälscht. Und zwar dadurch, dass er den Menschen suggeriert hat, ihr müsst euch die Sterne anschauen und darin euer Schicksal finden. Und so sind die Horoskope entstanden, so ist alle Sterndeuterei entstanden und viele Menschen folgen heute dieser Sterndeuterei. Die moderne Astronomie sagt es sehr deutlich, dass das nichts zu tun hat mit der Astronomie und dass die Astronomie keinerlei Bezug hat zu all diesen astrologischen Praktiken. Das ist zunächst eine feststehende Tatsache der Wissenschaft. Aber der Teufel verkündigt weiter in Horoskopen und viele Leute lassen sich von den Sternen her ihr Leben deuten. Was sagt Gott nun zu einem solchen Vorgehen? Schon im 5. Buch Mose, Kapitel 18, 11 bis 12 steht: Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Du aber sollst rechtschaffen sein mit dem Herrn, deinem Gott. Und darum verbietet uns Gott alle Zeichendeuterei mit Hilfe der Gestirne. Sie sind Falschmeldungen des Teufels. Und alle Zeitungen, die heute gedruckt werden, man kann fast sagen, es gibt kaum eine Ausnahme, sie drucken alle irgendwo Horoskope ab. Sie dienen damit letztlich der Falschmeldung des Teufels. Und alle Menschen, die sich damit befassen, koppeln sich an die Botschaft des Teufels und nicht an den lebendigen Gott. Und so warnen wir davor. Und ich warne darum auch alle Horoskopleser, wer das mal zur Hand genommen hat, der hat damit ein Werkzeug des Teufels in die Hand genommen, eine Verfälschung, eine Veränderung der guten Botschaft Gottes, der uns mit den Gestirnen deutlich machen will, die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und hier kommt einer, der Böse, und will hier unser Lebensschicksal dort hineintragen. Und die Leute laufen hin zu diesen Menschen und zahlen viel Geld, um ihr Leben irgendwie zu erfahren, wie es weitergeht. Darum wollen wir uns warnen lassen von dem lebendigen Gott, dass wir abkehren davon. Und wo wir irgendwo darin verstrickt waren, irgendwo in Horoskopen, dann bitte ich, dass der Betreffende zur Aussprache kommt, dass wir diese Sünde unter das Kreuz Jesu bringen und dass wir Befreiung erfahren und wirklich voll durchdringen können zu der Botschaft Gottes. Wir haben bisher, als wir die Frage gestellt haben, wer hat denn nun die Sterne geschaffen, immer so allgemein gesagt, das hat Gott gemacht. Gott ist der Schöpfer aller Sterne. Gott ist der Schöpfer aller Gestirne und des Universums. Das ist richtig. Gott schuf. So wie es auch die Bibel auf der ersten Seite sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber das Neue Testament führt uns weiter in das Geheimnis der Schöpfung ein und sagt uns mehr darüber, wer die Person des Schöpfers ist. Und hören wir einmal hinein, was dort gesagt wird. Das Johannesevangelium beginnt in den ersten drei Versen mit folgenden Sätzen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir dieses Wort, von dem hier die Rede ist, im griechischen Logos. Dieser Logos ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und hier wird uns deutlich gemacht, hier wird uns offenbart von Gott, dass der Schöpfer aller Gestirne und allen Lebens Jesus Christus ist. Jesus ist der Schöpfer, durch den Gott schuf. Und in Vers 10 lesen wir, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Hier müssen wir einmal den Atem anhalten, dass wir wissen, Jesus Christus, der auf dieser Erde war, er hat das alles geschaffen. Und damit wir diesen Gedanken auch begreifen und verstehen, wird er wiederholt an anderen Stellen der Bibel. So zum Beispiel in Kolosser 1, Verse 16 bis 17, und dort steht, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reich oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier sehen wir, Jesus Christus hat nicht nur das sichtbare Universum geschaffen, er hat auch die unsichtbare Welt geschaffen. Er ist also auch der Schöpfer dieser Dinge. Alles ist sein Werk. Alles ist von ihm. Jesus ist also der Herr über alle Dinge, weil alles sein Werk ist. Und jetzt komme ich zu einem Gedanken, der unsere Vorstellungskraft sprengt, der weit hinausgeht über das, was wir vielleicht so in einem Augenblick fassen können. aber die Bibel macht es uns deutlich an vielen Stellen. Und das ist wichtig, dass wir diesem Gedanken jetzt folgen. In der Astronomie gibt es ja für die einzelnen Gestirne, die Planeten und für die Sonne Symbole. Und für die Erde hat man ein sehr gutes Symbol gewählt. Die Erde hat als astronomisches Symbol eine Kugel und obendrauf steht ein Kreuz. Ich finde, es ist die beste Symbolik, die man finden konnte für unsere Erde. Warum? Weil auf unserer Erde ein Kreuz stand. Ein bedeutendes Kreuz. Es war das Kreuz von Golgatha. Dieses Kreuz stand nicht irgendwo in irgendeiner Galaxie, irgendwo im Universum, sondern es stand hier auf dieser Erde. Und an diesem Kreuz wurde die Sünde der Menschen gerichtet. Und wer war das, der dort am Kreuz hing und der alle Schuld der Menschen trug? Wer war das? Es war derselbe Jesus, der dieses Universum gemacht hat. Es war derselbe Jesus Christus, der unser Leben geschaffen hat, der alle Konzepte der Schöpfung realisiert hat. Derselbe Jesus. Stellen wir uns diesen Gedanken einmal vor. Jesus Christus hängt am Kreuz, sein Blut fließt, er sieht gegen die Sonne, die brennt in Palästina. Es ist die Sonne, die er geschaffen hat. Es ist das Universum, das er sieht, das sein Werk ist. Er kommt auf diese Erde, wirklich nur ein kleines Pünktchen gemessen an der Größe, an der Gewalt des Universums. Hier wird er Mensch, er verlässt seine Gottheit, wird Mensch. Warum? Um unseretwillen, um meinetwillen, um deinetwillen, um uns zu erretten. Er sieht uns in unserer Verlorenheit und sieht, wir gehen alle in die Irre, weil wir uns im Sündenfall alle von Gott getrennt haben. Wir leben in der Sünde, wir saufen die Sünde wie ein Wasser, wie ein Eimer mit Wasser, so sagt es die Bibel. So trinken wir das Unrecht hinein, so sind wir in der Sicht Gottes voller Sünde. Wir können vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Das weiß Jesus. Und das hat er gesehen, unsere Verlorenheit. Und jetzt tut er das Unbegreifliche, weil das Einzige war, was uns retten konnte. Es ist kein billiger Preis, keine billige Barmherzigkeit. Hier ist ein Gott, der lässt sich wirklich etwas kosten, seine Barmherzigkeit. Er kommt zu uns Menschen, er wird Mensch, er erniedrigt sich als Mensch, kommt als solcher auf unsere Erde und verkündigt uns die Botschaft vom lebendigen Gott. Er sagt uns das Evangelium der Rettung. Er sagt seinen Jüngern voraus, ich bin in diese Welt gekommen, um zu sterben, um für die Sünde für euch zu sterben. Ich werde am Kreuz sein, werde für eure Sünde leiden, aber ich werde am dritten Tage auferstehen. Das konnten die noch gar nicht fassen, die Jünger. Sie wussten ja, wer er war, dass er von Gott gekommen war. Und es geschieht alles, wie er vorausgesagt hatte. Er geht wirklich ans Kreuz. Und dort wird er noch einmal versucht, bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Er hätte herabsteigen können. Er hätte 1000 Engel rufen können und hätte vom Kreuz steigen können. In seiner Qual, in seiner Situation. Aber er hält durch, weil er uns sieht, weil er mich, weil er dich sieht, die wir verloren gehen. Und er hält durch, weil er uns liebt und er trägt die Last der Sünde. Jeden verkehrten Gedanken, jeden Ehebruch, alles, was der Mensch nur zu tun fähig ist, das trägt er und trägt es durch bis zur letzten Gottverlassenheit. Es ist nie ein Mensch über diese Erde gegangen, der völlig von Gott verlassen war. Wir erleben alle die Segnungen Gottes. Das fängt schon an beim Frühstück. Das ist eine Gabe Gottes, dass wir das zu uns nehmen dürfen. Wir erleben alle die Segnungen. Wir erleben die Segnungen dieser Erde. Wir erleben die Bäume, wir erleben die schöne Natur. Ich hatte heute Gelegenheit, mal einen Ausflug zu machen hier ins schöne Schwabenland. Und wie herrlich ist diese Natur, wie herrlich ist dieses Land, eine Schöpfung Gottes. Man kann sich nur freuen darüber, wie das hier alles schön gestaltet ist. Und wir erleben diese Segnungen, wir erleben die Sonne, das schöne Wetter. Alle diese Dinge nehmen wir wahr. Dieser Gott schenkt uns das. Das sind alles Dinge, die wir von Gott empfangen. Aber einer war da, der war wirklich absolut abgetrennt von Gott. Und das war Jesus Christus am Kreuz. Und er ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war absolut abgetrennt von Gott, wegen unserer Sünde. Er selbst war ja unschuldig, hat nie eine Sünde getan in seinem Leben. Und nun trifft ihn hier an dieser Stelle am Kreuz der Bannstrahl Gottes. Die ganze Last der Sünde trifft auf ihn. Er muss alles erleiden und stirbt den Tod der Sünde. Das ist nicht irgendein Tod, wo da irgendjemand hingerichtet wird. Das ist ein Tod, wo die Sünde aller Menschen durchlitten wird. Ein furchtbarer Tod, der hier durchgestanden wird. Und das sieht der Prophet im Alten Testament schon 700 Jahre vorher, was dort am Kreuz geschehen wird. In Jesaja 53 lesen wir, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das wird 700 Jahre vorher durch den Propheten angekündigt. Und hier beim Kommen des Sohnes Gottes erfüllt sich alles. Er geht ans Kreuz, er hält durch. Und das, was hier schon alles im Einzelnen verkündigt wird, geschieht. Und in der letzten Sekunde sagt er, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Das Erlösungswerk ist fertig. Der Schöpfer des Universums aller Sterne, der alles gemacht hat, hat gelitten für uns am Kreuz. Die Erlösung ist geschehen. Jetzt müssen wir nichts mehr hinzutun zu dieser Erlösung. Wir können es persönlich annehmen. Wir können Ja sagen zu dieser Botschaft und kommen in die Rettung hinein und steigen in dieses Rettungsboot ein, sodass wir nicht mehr vor Gott verloren sind, sondern Angenommene sind, weil wir Kinder Gottes sind. Der Zorn Gottes über die Sünde hat sich entladen. An einer einzigen Stelle auf dieser Welt, nämlich am Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha, das ist der Platz, wo der Zorn Gottes eine abgebrannte Erde gemacht hat, wo die Sünde gerichtet ist. Wenn du dort stehst, wenn du dort hinkommst, dann bist du an der einzigen Stelle in dieser Welt, wo der Zorn Gottes nicht mehr entbrennen wird. An jeder anderen Stelle, wo du auch stehst, da trifft dich der Bannstrahl Gottes wegen deiner Sünde. Aber hier, unter dem Kreuz nicht. Das will ich einmal deutlich machen an einer bildhaften Geschichte. Stellen wir uns einmal vor, in den großen Prärien Amerikas und Australiens, wo es weite Steppen gibt und das trockene Gras dort manchmal ist. Und wenn die Sonne dort brennt, entstehen manchmal Steppenbrände. Und diese Steppenbrände sind gewaltig, weil dort hohes Gras ist, das ist absolut trocken. Und wenn dort das anfängt zu brennen, dann bewegt sich eine Feuerwalze über das Land, die mit unvorstellbarer Geschwindigkeit hinforteilt. Und die Tiere und alles, was sich in der Steppe befindet, sie können nicht mehr entfliehen, sie werden erfasst von diesen gewaltigen Flammen und sie kommen um. Auch Menschen, die dort sind, werden von dieser Gluthitze erfasst und sie sterben einfach in diesen Flammen. Aber was kann man tun, wenn man sich in einer solchen Situation befindet und sieht diese gewaltige Feuerwalze herannahen? Es gibt eine Methode, um sich zu retten. Nämlich, wenn du ein Streichholz da hast, zünde selbst ein Feuer an und dann fängt dann an dieser Stelle ein kleiner Feuerherd an, das Feuer breitet sich aus von dieser Stelle. Es entsteht eine abgebrannte Stelle. Und wenn du dich dort hinstellst, dann kannst du in aller Ruhe stehen bleiben. Wenn die große Feuerwalze kommt, dann geht sie vorbei und an der abgebrannten Stelle passiert nichts. Du bleibst am Leben. Du bist gerettet. Und das ist ein Bild für Golgatha. Wenn du in Golgatha bist, wenn du zu Jesus Christus kommst, dann bist du an dieser abgebrannten Stelle, wo der Zorn Gottes schon gebrannt hat. Dort gehst du frei aus. Wenn du dort deine Sünde ablegst, dann gehst du frei aus. Und darum lade ich dich ein, komme heute zu Jesus, dass das Problem deiner Sünde gelöst wird. Und ich lade alle ein, ob fromme oder unfromme. Ich habe den Eindruck, dass oft viele Fromme sich irgendwo eine fromme Tünche geben und nicht echt sind mit ihrer Sünde und darum nicht an der abgebrannten Stelle gestanden haben, wo sie wirklich Befreiung erfahren haben, sondern irgendeine Sünde mitschleppen und an dieser Sünde verloren gehen. Und darum rufe ich wirklich jeden, der es nicht ganz genau weiß, der nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde augenblicklich im Himmel sein. Wer das nicht sagen kann, wer diese Gewissheit nicht hat, der sollte gleich ins kleine Zelt kommen zur Aussprache, damit wir diese Frage klären, damit wir uns hinstellen unter dem Kreuz von Golgatha und alle Sünde dort abbrennen lassen, die gerichtet ist, schon am Kreuz von Golgatha, dass du frei wirst. Komm heute, lass dich erretten, bekehre dich zu Jesus Christus, diesem Schöpfer, zu ihm darfst du gehören und nimm die Botschaft der Errettung für dich ganz persönlich an. Wenn du dort stehst, wenn du dort dich bekehrst, dann wirst du frei. Und wenn das Gericht Gottes dann kommen wird, und die Bibel sagt davon, wir werden alle hineinkommen, dann gehst du frei aus. Dann erfasst dich der Bannstrahl Gottes nicht. Du bist gerettet, du kommst durch, du bist gebucht für den Himmel, weil du eingetragen bist im Lebensbuch, im Buch des Lammes, wie es die Bibel nennt. Du kannst aber auch daran vorübergehen, dass du sagst, das will ich nicht. Und die Bibel sagt, wer so denkt, und das sollte er wissen, in Hebräer 2, Vers 3 steht, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Es gibt kein Entrinnen für dich. Du kommst in dieses Gericht Gottes, des heiligen Gottes, der keine Sünde duldet, auch nicht eine einzige, und du gehst ewig verloren. Darum machen wir Zeltmission, darum kommen wir hierher, um das deutlich zu machen, diese Botschaft des Evangeliums, dass du dich retten lassen kannst. Es ist Heil da für dich. Es ist Heil da, dass du wirklich zu Jesus kommen kannst, zu diesem großen Herrn. Und Gott bietet dir das Größte an, was er anbieten kann für deinen Glauben, nämlich diesen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es ist derselbe, der am Kreuz war. Nimm ihn an und du wirst gerettet. Komme heute zur Aussprache ins kleine Zelt. Ich bin für jeden da. Auch der noch Fragen hat, der sollte kommen. Wer sich nicht ganz gewiss ist seiner Rettung, sollte kommen. Du musst auch nicht alleine kommen. Bring deinen Nebenmann mit oder der mit dir gekommen ist. Ihr könnt zu zweit kommen, zu dritt kommen. Es spielt alles keine Rolle, nur dass du kommst. Der Jesus sagt, nötigt sie hinein, führet sie hinein. Nimm jemand an die Hand, wer es nicht schafft aus eigener Kraft, aber dass er doch kommt. Das ist biblisch, dass man jemanden mitbringt, das darf man tun. Man kann auch alleine kommen, wie auch immer. Es können mehrere sein, wir haben Platz genug, dort sind zwei Bänke. Also ist für alles Vorsorge getroffen, aber nur nicht, dass du nach Hause gehst ohne diesen Jesus Christus, ohne diesen Schöpfer. Mache diesen Fehler nicht. Das kannst du in deinem Leben nie wieder korrigieren. Tu es, nimm die Botschaft an. Die Botschaft Jesu ist dringlich. Sie hat Eile, dass du es annimmst. Tu es heute. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, wenn wir vor dir stehen, fehlen uns die Worte, dich in rechter Weise anzubeten. Denn du hast alle Dinge geschaffen, ein Weltall, das wir astronomisch überhaupt nicht ausloten können, weder von der Größe noch von der Zahl der Sterne. Alles das, was wir sehen, ist für uns unergründlich und unvorstellbar. Aber damit hast du uns gezeigt, wie groß du wirklich bist. Herr, wir preisen dich dafür, wir beten dich an, um deiner Größe willen. Und Herr, wir staunen, dass du in deiner Größe zu uns gekommen bist und bist den Weg bis zum Kreuz gegangen, weil du uns so grenzenlos geliebt hast. Eine Liebe, die wir auch wiederum nicht verstehen können. Und doch, Herr, ist es so, weil du es uns so deutlich bezeugt hast, dass du uns so liebst, dass du alles getan hast für uns, damit wir nicht verloren gehen. O Herr, ich bitte dich für einen jeden Einzelnen von uns, dass wir an diesem Heil nicht vorübergehen,
dass wir es ergreifen und ewiges Leben bekommen. O Herr Jesus, habe Dank, dass du so Großes für uns bereitet hast und dass du jeden Einzelnen von uns siehst und kennst und du einen jeden herausrufen möchtest, dass er nicht verloren geht. Herr, habe Dank für diese große Liebe, die du uns so entgegenbringst und die du uns anbietest an diesem Abend, hier und heute. Herr, wir danken dir dafür. Amen.